Gibt es ewige Beziehungen? Das ist das Thema meiner Predigt. Die gibt es in zwei Dimensionen. Und zwar, unsere Beziehung zu Gott ist nicht zeitlich, ist auch nicht zerbrechlich, zumindest von seiner Seite. Von unserer Seite, wir können jederzeit unsere Beziehung zu Gott zerbrechen, aber er tut es nicht, er tut es nie. Und es gibt auch Menschen, die auch mit zerbrochener Beziehung Gott gegenüber auch so rumlaufen. Und das ist noch, da ist noch eine Erinnerung von dem, was war. Vielleicht bist du heute Abend hier. Und heute Abend, es ist so simpel, es ist so einfach, soll ein Abend sein, wo du wieder hergestellt wirst in der Beziehung zu Gott. So einfach ist das. Aber unsere Beziehung zu Gott ist ewig. Und die Beziehung zu untereinander, unter den Gläubigen, ist auch ewig. Sie hört niemals auf. Und deswegen, ja, also es ist ja so, dass wir ja auf der Erde einfach ein Übungsfeld haben, wie wir zueinander finden können. Die Kraft, die uns verbindet, das ist die Liebe Gottes. Und unser Versagen auch gegenüber den Beziehungen, auch Versagen in der Gemeinschaft, sowas gibt es auch in der Kirche, ist geheilt durch die Gnade Gottes, durch die Kraft der Vergebung. Es ist alles da, es ist alles vorhanden. Und mein Herz ist so dankbar, dass wir auch eine Kirche haben, die Alive Church ist eine Kirche, die darin wachsen will. Und die Kraft der Beziehungen untereinander immer wieder neu entdecken will. Es ist ein Reichtum da. Es ist ein Potenzial da. Und du persönlich bist ein Beitrag des Himmels für dieses Haus und für unsere Gemeinschaft. Und es ist so wertvoll, dass uns immer wieder der Geist Gottes uns das klar machen soll. Er soll es uns immer wieder klar machen, weil wir vergessen das. Es rutscht so schnell von unserem Blick, von unserer Sichtweise. Gott ist ein Gott der Beziehungen. Glauben wir, dass Gott Liebe ist? Wenn er Liebe ist, und er ist Liebe, sind ihm Beziehungen sehr wichtig. Weil die Liebe wird nur sichtbar in der Beziehung. In unserer Beziehung zu Gott, in unserer Beziehung untereinander. Sonst wäre Liebe einfach nur ein Wort. Und es heißt im 1. Johannes 4, Vers 8, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Es ist eigentlich eine Mahnung, die an uns kommt. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gott erkennen heißt Gott erfahren, ihn kennenlernen. Und wer das erlebt, der kann auch lieben, auch wenn seine Liebe nicht perfekt ist. Gott ist ein, in seinem Wesen, ein Beziehungswesen. Wie können wir denn das vergessen, dass er sich offenbart hat in drei Personen, die untereinander eine Beziehung haben, Gemeinschaft haben. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und schaut mal, überhaupt die Ausdrücke, die haben wir nicht erfunden. Die hat Jesus. Jesus hat Jehova, den Elohim, den Schöpfergott, Vater genannt. Und ein Vater hat eine Familie, weil er hat Kinder. Denn er würde kein Vater sein, wenn er keine Kinder hat. Und so stellt er in unser Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wir bekennen in unser Glaubensbekenntnis, dass er unser himmlischer Vater ist. Wir sagen aber auch, ich glaube an seinen Sohn Jesus Christus. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es ist eine Familienbeziehung. Und der Erfinder der Familie ist nicht Italien, sondern es ist Gott. Amen. Die Italiener glauben, sie haben Familie erfunden. Die irren. Familie ist vom Wesen Gottes und fließt. Und so soll sich auch eine Kirche verstehen als eine große, starke, wundervolle, geistliche Familie. So sind wir. Und Gott selbst lebt diese Harmonie. Es gibt nie Streit zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Also ich habe es noch nie gehört, dass sie streiten. Irgendwie hörst du das Flüstern? Oh, die streiten wieder. Nein, es ist eine perfekte Harmonie da. Und jeder hat seine Aufgabe. Jeder respektiert und ehrt den anderen. Und aus dieser Harmonie sollen wir leben und es wirken lassen unter uns. Und wenn es heißt, was für einen Beweggrund hat Gott gehabt, den Menschen zu erfinden, dann sage ich dir in ganz deutlichen, klaren, logischen Worten, er wollte seine Familie erweitern. Es heißt, lasst uns, in den ersten Versen der Bibel spricht die Dreieinigkeit, drei Personen in einem Gott. Ja, du, der Alpha-Kurs, kannst du schon mal dieses Ding abhaken, ist es erledigt. Ja, aber der Alpha-Kurs hat viele andere Themen. Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei Personen in einem Gott. Und sie reden untereinander, lasst uns den Mensch schaffen. Nach dem Motto, komm, lasst uns mal unseren Kreis erweitern. Und das ist der Ursprunggedanke Gottes, Familie zu haben und den Menschen zu schaffen als Erweiterung seiner göttlichen, wunderbaren Familienbeziehung. Der Mensch hat, ich wollte ein anderes Wort sagen, vermasselt. Er hat es vermasselt durch den Sündenfall. Und so sind wir rausgeflogen aus dieser Familienbeziehung mit Gott. Das ist das Evangelium, Leute. Das ist die kürzeste Version, ganz einfach zu merken. Und Jesus hat nichts anderes getan. Gott in seinen Sohn ist gekommen, hat Strafe für uns am Kreuz erlitten, damit wir wiederhergestellt werden und wieder hineinkommen in diesen Familienzyklus der Gottheit, unseres Gottes, unseres Herrn. Damit wir wieder zurückfinden zur Familie des Herrn. Das hat Jesus getan. Und das ist der einzige Weg. Der einzige Weg, ihr Lieben. Das ist der Ursprung. Und es heißt in Jakobus 1,18, es war sein Wille, dass er uns durch das Wort der Wahrheit, durch die rettende Botschaft, neues Leben geschenkt hat. So sind wir der Anfang seiner neuen Schöpfung geworden. Das ist der Weg, wie man ein Kind Gottes wird. Das ist der einzige Weg. Menschen durch den Glauben an Jesus werden zu neuen Menschen und werden zu Kinder Gottes. Es ist ein großes Irrtum, wenn irgendeiner hier glaubt, man wird als Kind Gottes geboren. Die ganzen Menschen, wir sind alles Kinder Gottes. Das ist nicht wahr. Ein Kind, wir sind alles Geschöpfe Gottes. Amen. Aber Kinder Gottes wird man durch eine persönliche Entscheidung. Und wir treffen uns alle am Kreuz. Da, wo man sein Leben hineingibt und sagt, was Jesus für mich getan hat, lass sich gelten. Und ich öffne ihm mein Leben. Er soll der Herr meines Lebens werden. So wirst du ein neues Leben empfangen und du wirst genannt ein Kind Gottes. Das ist der einzige Weg. Und weil wir Kinder Gottes, ein Begriff, den wir nicht mehr benutzen, sind wir Brüdern und Schwestern. Wir sind Brüdern und Schwestern. Ich weiß, das klingt ein bisschen komisch, ein bisschen fromm. Ja? Bruder Heiko. Und am besten heißt Bruder Jakob. Bruder Jakob, Bruder Jakob. Also. Ich weiß, es klingt ein bisschen komisch und wir sagen zu uns nicht Bruder und Schwester, es sei denn, es ist jemand Älteres unter uns und Respekt. Aber es ist doch nicht wichtig, was wir mit den Lippen sagen. Aber es darf auch nicht, vergessen werden, dass wir tatsächlich Brüder und Schwestern sind. Es ist wirklich so. Und hier muss auch die Emotion reinfließen. Da sitzt ein Bruder von mir und ich bin dein Bruder, eine Schwester von mir. Und uns verbindet Gott, denn er ist unser liebender Vater. Und diesen Status haben wir Gott Jesus Christus zu verdanken. Die Kirche wird unsere neue Familie. Was liest du, wenn du in der Life Church reinkommst, als erstes auf der Leinwand? Was liest du, wenn du unsere Webseite öffnest? Welcome home. Willkommen zu Hause. Ein Zuhause ohne Familie zu sein, ist kein Zuhause. Amen? So ist das. Ich weiß, dass wir hier sitzen alle mit unseren Geschichten. Wir sitzen alle hier mit unseren Erfahrungen. Wir sitzen alle hier und können sagen, hey, was ich erlebt habe, war keine Familie. Ich habe keine Erfahrung, was wirklich Familie ist. Jesus ist gekommen, um zu wiederherstellen, was der Teufel kaputt gemacht hat. Und die Gemeinde Jesu, die Kirche Jesu Christi, soll Heilung hineinbringen in unser echtes, richtiges Familienverständnis. Und wenn deine biologische Familie, wenn du leider, das ist nicht die Regel, aber es gibt viele Ausnahmen, die einfach ganz schlimme Erfahrungen gehabt haben. Kinder, die missbraucht werden, Kinder, die geschlagen werden, Gewalt habt ihr, wurde erlebt, all diese Sachen. Christian, erzähl mir doch nichts von Familie. Dies hat der Teufel zerstört, aber das soll nicht deine Zukunft sein. Es gibt eine liebevolle Familie und das ist der Gedanke Gottes. Und das findest du in der Kirche Jesu Christi. Und davon abgesehen kann Jesus so eine Heilung schenken in deiner kaputten Familie. Er kann wieder alles wiederherstellen, weil er liebt es, sowas zu tun. Und du sollst es beten für deine eigene Family, deine biologische Familie, wenn du so eine negative Erfahrung hast. Nochmal auf den Punkt gebracht. Römer 8, 15. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht mehr in eine Sklaverei. Er führt uns nicht mehr in die alten Erfahrungen. Er führt uns nicht mehr in den schlimmen Erinnerungen unserer Kindheit oder unseres Lebens, dass wir wieder Angst haben müssen, sondern der Geist Gottes, er hat euch viel mehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott sagen, Vater, aber lieber Vater. Wollen wir zusammen sagen? Aber lieber Vater. Amen. Vorhin habe ich mich ein bisschen müde gefühlt, aber ich kapiere dieses Phänomen nicht. Sobald ich diese drei Stufen auf diese Bühne komme, kommt wieder Kraft. Und ich bin jetzt wie ein Düsenjäger. Ja? Ich glaube, das ist jetzt Zeit, euch anzuschnallen. Ich bin Gott so dankbar. Das Wort Gottes begeistert mich immer neu. Galater 3, 26. Nun seid ihr alle zu Kindern Gottes geworden, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Die geistliche Familie hat einen Wert, was unsere biologische Familie nicht ganz so bringen kann. Unsere biologische, unsere irdische Familie, das ist begrenzt, ist zeitlich, hat eine bestimmte Grenze. Aber die geistliche Familie ist viel größer. Und egal in der Welt, wo du bist, du triffst Brüder und Schwestern, die den gleichen Vater haben wie du. Ist es nicht wunderbar? Und Jesus hat diesen Stellenwert auch dargestellt. Ich weiß, wenn ich sagen würde, hey, was ist denn wichtiger, die biologische Familie oder die geistliche Familie? Ich will es nicht so werten, aber ich weiß, dass die geistliche Familie hat eine Bedeutung, die über alles andere herausragt. Über alles andere. Über das, was du schon kennst. Schaut mal, Jesus hat einmal Besuch bekommen von seiner Mutter und von seinen Brüdern und von seinen Schwestern. Wusstet ihr, dass Jesus Christus Geschwister hatte? Wer wusste das nicht? Bitte Hand hoch. Hey, alle wissen es. Gut. Da lesen wir in Kapitel 12, Matthäus 46, während Jesus noch zu den Leuten redete, kamen seine Mutter und seine Geschwister und wollten ihn sprechen. Einer der Anwesenden richtete es Jesus aus: Deine Mama und deine Geschwister stehen draußen vor dem Haus. Sie wollen mit dir reden. Doch Jesus fragt zurück, wer ist denn meine Mutter? Und wer sind meine Geschwister? Dann zeigte er auf seine Jünger, auf die Versammlung, auf die Gläubigen. Das hier sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Jesus ist hier nicht unverschämt gewesen. Der hat anschließend mit seiner Mama gesprochen. Er hat sie doch nicht ignoriert. Aber er wollte, er hat einen Augenblick die Chance genutzt zu sagen, Leute, die geistliche Familie ist meine Familie. Und die irdische hat nicht das Vorrecht, sondern die irdische hat den Stellenwert, das Gott mir anvertraut hat. Ich soll mich kümmern um meine Family, um meine Frau, um meine Eltern. Ich soll sie ehren, um meine Kinder. Ich soll für sie sorgen. Ich soll sie lieben. Das ist ein großes Wert. Ich darf sie nicht missbrauchen. Ich darf sie nicht kaputt machen. Und das gilt für Mann und Frau, für Eltern und für Kinder. Wir haben eine Verantwortung der Ehre, der Wertschätzung. Und wir fühlen auch eine tiefe Liebe zu denen, die uns nahestehen. Aber dein Blick nur gerichtet auf diesen Kreis ist zu wenig. Es gibt was Größeres und das ist die Familie Gottes. Sag mit mir Amen, komm. Das ist die Familie des Herrn. Es ist eine sehr, 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 sehr größere Dimension. Und Jesus hat seine Mission darin erfüllt gesehen. Ihr alle seid meine Family. Und die Mutter war da und hörte zu. Aber sie sagte nicht, was erlaubt er sich zu sagen? Die Mutter wusste das. Maria, sie war keine Italienerin, aber es klingt so. Die Mama, eine italienische Mutter, die das nicht versteht, nimmt den Schuh und wirft es dir auf die. Aber Maria hat es kapiert. Maria wusste, wer der Sohn ist. Und die wusste, was er meint. Priorität in allem. Auch vor meinen Kids ist immer das Reich Gottes. Trachte zuerst nach meinem Reich, sagt Jesus. Und ich werde dich dafür segnen. Wenn wir unser Leben für das Reich Gottes, für das Haus des Herrn hingeben, und so bauen wir das Reich Gottes, wird der Herr meine Familie bauen. Er wird mein Haus bauen. Auf dieses Prinzip stehen wir. Das ist unser Fundament. Es ist eine große, große Ehre. Eine sehr große Ehre und das größte Privileg, das wir haben im Leben, Teil der Familie Gottes zu sein. Und ich möchte zwei Punkte zum Abschluss noch hier als Vorteile. Was sind noch Vorteile, der Familie Gottes zugehörig zu sein? Da heißt es, dass wir erben. Ich liebe das zu sagen mit diesen rollenden R. Ja? Pastor Mamo, erben. Oh, das klingt doch so gut. Oh, wenn ich an Erbe denke, dann denke ich an Reichtum. Ja, nicht Schulden. Die Schulden sind alle bezahlt bei Jesus. Ja, einige Menschen, die wollen keine Erben sein, denn sie wissen, die haben nichts zu erben außer Schulden. Aber Gott hat keine Schulden. Jesus hat keine Schulden. Er hat alles bezahlt. Er hat nur Reichtum. Und wer ist hier und sagt, nee, von dem Reichtum, was Jesus hat, danke, will ich nicht. Kann ja nicht sein. Nur unser Gehirn muss es kapieren, was das ist. Wir finden geschrieben in Galater 4,7, und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat und was Gott durch Jesus Christus versprochen hat. Und dieses Erbe, ihr Lieben, von wegen Nachlassgericht, vom Weg übrigens, wir glauben an das Neue Testament. Und das Wort an sich, ein Testament, beinhaltet ein Erbe. Und deswegen haben das die Kirchenväter im 4. Jahrhundert, haben sie das ganze Evangelium und die Briefe und all das als Neues Testament bezeichnet, weil sie wussten, das ist das, was Christus uns versprochen hat. Und es gehört auch uns. Und dieses Neue Testament oder dieses Erbe hat ein Jetzt und ein Nachher. Ein Jetzt und ein Nachher. Ein Teil 1 und ein Teil 2. Teil 1 von dem Erbe, was wir erben an Reichtümer Gottes. Das ist zum Beispiel die Gnade. Das ist die Freundlichkeit. Das ist die Geduld. Das ist die Weisheit. Das ist die Kraft. Das ist die Führung. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Das ist das, wo das, was du brauchst jeden Tag und für was du betest. Kriech nicht zu Gott hin, denn du bist kein Sklave, du bist ein Kind Gottes und du hast ein Erbe und Gott lädt dich ein. Voraussetzung ist klar, dass wir unsere Herzen demütig halten, aber wir kommen zum liebenden Vater und sagen, Papa, ich brauche dein Erbe, ich brauche deine Liebe, deine Führung, deine Fürsorge. Und Gott sagt, du hast sie, in Christus hast du es empfangen, du bist Miterbe. Und deswegen können wir uns freuen. Und das Kommende, was noch nicht sichtbar ist, das, was kommen wird, was ist das? Da heißt es in Epheser 1, Vers 18, da heißt es, Eröffne euch die Augen, er, der Herr, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbare reiche Erbe auf euch wartet. Das ist jetzt zukünftig. Und was ist das? Das ist das ewige Leben, ihr Lieben. Das ewige Leben ist Teil des Erbes. Wir werden mit Gott ewig leben. Die Ewigkeit verbringen. Das ist, dass wir endlich frei werden vom Sterben, vom Krankwerden, vom Leid, von der Depression, von den Schmerzen. Die Schmerzen, die du jetzt körperlich spürst. Wenn Jesus dich nicht heilt übernatürlich und wenn keine Medizin hilft, hast du keine andere Wahl, als das zu erdulden, ohne aufzuhören, dass das Wunder kommen kann. Aber irgendwann sterben wir an einer Krankheit. Irgendwann endet unser Leben hier. Aber wir erben, dass wir auferstehen werden. Und wir erben im Himmel, dass kein Leid mehr ist, kein Tod mehr ist, kein Schmerz mehr ist, keine Träne mehr fließen wird. Das ist, was wir erben. Und die, die dieses Erbe nicht empfangen haben oder nicht empfangen wollen, nicht haben, nicht empfangen wollen, weil es ist für jeden Menschen zugänglich, dann wartet auf dich, weil die Seele ist angelegt, ewig zu leben. Unser Körper verfällt, aber unsere Seele, unsere Persönlichkeit, du, wenn du träumst, träumst du nicht im Leib. Wenn du träumst, erlebst du auch Dinge und dann bist du froh, dass du aufgewacht bist. Und der Zustand der Seele, ihr Lieben, wird immer im Sein bleiben, auch wenn es verloren geht. Wenn du ohne Christus stirbst und ohne den Glauben an Jesus Christus, wenn du nicht erlöst bist, wird deine Seele ewig leben, aber nicht im Erbe Christi, nicht in der Freiheit des Schmerzens, nicht in der Freiheit der Tränen. Und was für eine größere Vorstellung der Hölle kann man beschreiben, wenn du eine ganze Ewigkeit leidest und Schmerzen hast. Das sind die Worte von Jesus. Und sag jetzt mir bitte nicht, ach, jetzt macht er uns wieder Angst. Wer bin ich, dass ich irgendetwas streichen kann von dem, was Jesus den Menschen gesagt hat? Deswegen ist er der Erlöser. Deswegen ist er gekommen. Damit du, ewig lebt jeder, aber damit wir erben, dass wir mit Gott leben. Frei von alledem, was uns Leid antut. Dass wir Belohnung empfangen. Und dass wir die Herrlichkeit Christi erleben. Bitte sag mir nicht, was das bedeutet. Ich kann es dir nicht sagen. Aber Herrlichkeit ist etwas, was man nur erleben kann. ein Augenblick der Herrlichkeit. Hat vielleicht irgendjemand hier erlebt, schon heute Abend in diesem Gottesdienst. Wenn es anfängt hier zu tränen, wenn du berührt bist in deinem Herzen, du weißt nicht, was mit dir gerade geschieht, aber du erlebst ein Stück Himmel. Du erlebst etwas, was du nicht beschreiben kannst. Aber es fühlt sich so befreiend an. Es fühlt sich so gut an. Es fühlt sich herrlich an. Einfach nur herrlich. Und stell dir vor, die ganze Ewigkeit, das zu erleben und gemeinsam zu erleben, zusammen zu erleben, wo wir uns wiedererkennen werden, wo wir uns freuen, dass wir beim Herrn sind. Welche Herrlichkeit ist es? Und ich sage, ich habe für mich entschieden, dieses Erbe anzunehmen. Dieses Erbe anzunehmen, es nicht an meinem Leben vorbeigehen zu lassen, sondern zu wissen, wo komme ich hin? Und ich lebe mit Jesus. Und mein zweiter Gedanke, sehr stark abgekürzt. Ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir uns nicht schämen, dass wir zur Familie Gottes gehören. Hier brauchen wir einen gesunden Familienstolz. Es ist ein Vorrecht, der Familie Gottes anzugehören. Und wenn du denkst, aber es kann doch irgendjemand merken, dass ich der Familie Gottes angehöre. Ist es so schlimm? Die Leute sollen es doch sehen, dass wir der Familie Gottes angehören. Und wir sind hier, um sie zu lieben und sie mitzunehmen in diese Wirklichkeit der Familie Gottes. Und es gibt etwas, was sehr komisch ist. Christen haben manches Mal ein Problem damit, ihren Glauben öffentlich zu bekennen. Aber ich fordere dich heute Abend raus, etwas zu tun, was dein Glaube öffentlich bekennt. Unter anderem ist es auch die Taufe. Die Taufe ist eine öffentliche Anerkennung, dass du zur Familie Gottes gehörst. Und ich bringe dir ein Beispiel hier, verzeiht, ich verlängere mich ein bisschen, aber kennt irgendjemand hier so eine Gebrauchsanweisung? Oh mein Gott, wenn IKEA dein Haus betritt und da heißt es ja, bei IKEA ist alles billig, weil du das selber aufbauen musst. Und dann fängst du an. Und Graziano, der Schlaukopf, was macht er? Was ist das? Ja, komm, lass mich mal ab Schritt Nummer 6 beginnen, ja? Alles andere. Wer kennt das, wenn du ab Schritt Nummer 6 beginnst und es sieht alles gut aus, am Ende bleiben noch 3 Bretter übrig und du sagst, was ist damit? Hey, bis dieser Schrank fertig ist, sind es 39 Schritte. Und du kannst dir nicht erlauben, Schritt Nummer 1 wegzulassen oder Schritt Nummer 2 wegzulassen, denn dann wirst du dein blaues Wunder erleben. Es geht nicht. Aber warum verhältst du dich so auch mit dem Glauben? Die Taufe ist ein wichtiger erster Schritt. Die Taufe ist kein Angebot, es ist ein Befehl von Jesus. Weil so wird unser Glaube geprüft, ob wir wirklich fähig sind, vor dem Menschen ihn einfach zu bekennen. Und manche Schlaue fangen ab Schritt Nummer 3 an. Und dann gibt es andere Schritte, die sie gar nicht tun. Und dann erwarten sie, dass der Schrank fertig ist. Vergiss es. Was passiert? Schrecklich, du musst wieder alles zurückbauen, bis du zu diesem Schritt kommst. Und ich sag dir, lass es nicht zu, dass du wieder alles zurückbauen musst. Folge der Gebrauchseinweisung Gottes. Und es heißt in Markus 16, wer glaubt, Schritt Nummer 1, und getauft wird, Schritt Nummer 2, nicht Schritt Nummer 1, Taufe und dann Glaube, das ist Quatsch. Sondern wer glaubt und sich entscheidet, sich zu taufen, ist Schritt Nummer 2. Und dann bist du in der Church. Und dann ist es Schritt Nummer 3. Dann investierst du dein Leben. Dann arbeitest du mit. Dann wächst du und die Schritte und die Schritte und die Schritte. Wisst ihr, ich bin Pastor seit fast 30 Jahren. Ihr glaubt doch nicht, dass ich schon auf Schritt 39 bin. Ich bin vielleicht noch, vielleicht bin ich hier. Versteht ihr, was ich meine? Jeder von uns ist auf dem Weg. Und jeder von uns hat Schritte. Und der nächste Schritt und der nächste Schritt. Die Frage ist, hast du den zweiten Schritt schon getan? Du bist gläubig geworden. Bist du bereit? Das ist sehr wichtig. Zu sagen, ich möchte mein Leben öffentlich vor den Menschen. Ich möchte bekennen, dass Jesus Christus mein Herr ist. Das ist so ähnlich wie wenn du heiratest. Und in der Regel, ich hab heute Morgen das auch gesagt, und dann habe ich einige Verheiratete gesehen ohne Ring. Aber jeden, den ich bis jetzt getraut habe, und auch einige, die hier keinen Ring haben, als ich euch getraut habe, habt ihr euer Ring gewechselt. Das ist so Tradition. Hier. Und dann heißt es, Schatz, trag diesen Ring als Zeichen meiner Liebe und Treue. Die Taufe ist so eine Handlung. Die Taufe ist das Kennzeichen. Ich gehöre zu Jesus. Ich bin nicht perfekt. Ich werde Fehler machen. Aber Jesus schenkt mir seine Gnade, denn die habe ich geerbt. Amen. Die habe ich geerbt. Und es hat kein Ende, seine Gnade. So wichtig ist es. Aus Zeitgründen kann ich das nicht lesen. Hört euch das von heute Morgen. In Römer 6 wird uns erklärt, durch die Taufe haben wir Anteil und wir bekennen, dass wir Anteil haben an Jesu Sterben, an Jesu Begräbnis und an seiner Auferstehung. Und deswegen tauchen wir Menschen in dem Wasser. Komm, ein Bild, ein begeistertes Bild. Ich sage euch mal, als Bruder Jakob hier getauft wurde, unter anderem, ja. Und schaut mal, was für eine Emotion der da drin, der sieht wie Superman aus, ohne Brille, ja. Und wo wir Menschen hineintauchen, als Zeichen, sie sterben mit Christus, werden begraben mit Christus, bleiben 15 Minuten unter Wasser und dann holen wir sie. Nein. Es ist ja nur eine Symbolik. Aber schaut mal, wie kann es sein, dass einige damit kämpfen? Warum? Weil das so eine geistliche Bedeutung ist. So tief, wo Christen in verfolgten Ländern dazu Ja gesagt haben und mit ihrem Leben bezahlt haben. Weil sie haben Ja gesagt. Und zu uns kommt auch diese Botschaft. Und ich frage mich, hast du den Mut, eine Kontaktkarte auszufüllen? Hast du den Mut zu sagen, ich will mich taufen lassen? Hast du den Mut zu sagen, ich überwinde die Menschenfurcht? Ich überwinde, was meine Mama, mein Papa, meine Eltern, meine Frau, mein Ehemann, meine Kinder sagen? Wer sind meine Familie? Jetzt kommt der Moment, wo die Wertung nach höher ist. Als die Meinung meiner Familie, als die Meinung meiner Verwandten. Jetzt kommt der Moment. Ich lege Rechenschaft ab vor meinem Gott und vor meiner geistlichen Familie. Die Bibel sagt, wer sich taufen lässt, nimmt Anteil an der Familie Gottes. Halleluja. An der Familie Gottes. Dein neues Zuhause. Und das will ich dir von Herzen wünschen, dass du es dir überlegst, welcher ist der nächste Schritt? Für dich die Taufe, für jemand anders ist es ein anderer Schritt, sich zu integrieren, mitzuarbeiten, sein Leben zu teilen in der Kirche, zu sagen, hier will ich mich pflanzen, die Connect-Gruppe, diese Menschen hier, niemand von uns ist perfekt. Es kann sein, dass ich dich auch mal enttäusche, aber trotzdem, was uns verbindet, das ist die Liebe Gottes und ist seine unendliche Gnade. Amen. Lass uns jetzt aufstehen. Ich will einfach für uns beten. Ich will einfach für uns beten im Namen Jesus. Ich habe mir ein bisschen mehr Zeit genommen, Weil ich genau weiß, hier brauchen wir Durchbrüche. Und ich weiß, es fordert dich heraus. Jemand sagte mir, Graziano, ich bin noch so voller Fehler, voller Macken. Ich bin unreif. Ich warte lieber ab, bis ich einigermaßen besser bin. Und dann lasse ich mich taufen. Was für ein Quatsch. Eine Ehe, die geschlossen wird, ist nicht perfekt. Oder ist sie perfekt? Die Treue, sich zu schwören, in bösen Tagen und in guten Tagen. Was ist dein echter Kampf? Du weißt, dieser Schritt, das ist etwas Verbindliches. Es ist etwas, was mich mit Christus endlich verbindet. Und die Macht des Teufels will dich zurückziehen. Und deswegen, wenn wir taufen, sagen wir, du bekennst dich zu Jesus. Vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt soll der Teufel zusehen, wie du dich taufen lässt. Halleluja.